Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Wie muss sich ein traditionelles Familienunternehmen wandeln, um den aktuellen Nachhaltigkeitsansprüchen gerecht zu werden? Das habe ich Peer Ledermann gefragt, CEO der börsengehandelten Edding AG. Ledermann hebt hervor, dass das Unternehmen zwar seit seiner Gründung vor 60 Jahren stark auf Umweltbelange geachtet habe, dieser Fokus aber nun von den Mitarbeitenden noch wesentlich intensiver verfolgt werden müsse.
Wir gehen jetzt sicherlich noch mal einen Schritt weiter, weil wir im Moment von unseren Mitarbeitenden dann eben auch verlangen, dass jede Entscheidung, jeder Prozess nicht nur in Bezug auf die ökonomische Nachhaltigkeit, also auf die Profitabilität hin überprüft wird, sondern entsprechend auch noch auf die anderen Nachhaltigkeitssäulen. Das heißt, die interne, die soziale und die ökologische. Und das ist schon eine Herausforderung, weil es gibt natürlich Projekte, wo man sagt, okay, die sind vielleicht ökonomisch super attraktiv, aber sie, keine Ahnung, haben zum Beispiel einen sehr schlechten CO2-Fußabdruck oder ähnliches. Und dabei müssen wir im Moment auch noch unterstützen, insofern, dass wir noch Systeme aufbauen müssen, die eben helfen, entsprechend Entscheidungen zu fällen. Wie priorisieren wir, wie wägt man auch eine Sache gegen die andere ab? Ne? Also wir messen schon sehr genau auch, was kostet uns die Einsparung einer Tonne CO2 und danach können wir dann die verschiedenen Projekte auch intern priorisieren und ranken.
Ja, lieber Herr Ledermann, herzlich willkommen zu Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Und heute möchte ich mit Ihnen gerne über die Transformation eines familiengeführten Unternehmens sprechen. Und Mitte Oktober las ich die Überschrift im Handelsblatt, Eddings Abkehr vom Gewinndenken, und fragte mich, kann das denn bei einer börsennotierten Aktiengesellschaft sein? Was steckt dahinter? Müssen die Aktionäre jetzt befürchten, keine Dividende mehr zu erhalten? Wie steht's damit, Herr Ledermann?
Ja, das war natürlich ein Titel, den das Handelsblatt auch sich sehr gerne so gemacht hat, um genau die Aufmerksamkeit zu erregen, geklappt hat. Tatsächlich ist es so, dass wir keine Abkehr vom Gewinndenken haben, aber wenn man so will, eine gewisse Umkehr vom Gewinndenken. Denn mit unserer Strategie, die wir auf Englisch nicht for profit, sondern profit for nennen, haben wir uns eben dafür entschieden zu sagen, okay, am Ende ist der Gewinn nicht der Selbstzweck, sondern das Unternehmen hat einen Zweck und dafür muss es Gewinne erwirtschaften, um sich zu finanzieren. So wie sich jede Organisation finanzieren muss. Manche tun das über Spenden oder über Fremdkapital oder wie auch immer. Und eine normale Organisation tut das eben aus ihrem operativen Geschäft heraus, über den operativen Cashflow. Aber das viel Spannendere ist ja eigentlich nicht die Frage der Finanzierung, sondern vielmehr die Frage des Zwecks der Organisation. Und den haben wir in dem Zusammenhang nochmal stark überdacht. Und in dem Zusammenhang haben wir uns natürlich auch angeguckt, was braucht es dafür für einen Gewinn? Und die Frage nach der Dividende. Die Organisation kann sich auch nur dann finanzieren, wenn sie attraktiv bleibt für Investoren. Und sicherlich braucht es dafür auch eine Chance auch auf eine Dividende. Ob die beliebig in alle Höhen geht, das ist dann wieder eine andere Frage. Aber die Diskussion, die haben wir ja glücklicherweise, was Unternehmen angeht, auch schon länger.
Genau. Und für den Sinn des Unternehmens, für den Zweck des Unternehmens, haben Sie gesagt, worin besteht er denn bei Edding?
Ja, wir haben uns darauf zurückbesonnen, wofür unsere beiden Gründer, der eine war Herr Edding, der andere war mein Vater, das Unternehmen mal auf den Weg gebracht haben. Und generell war es so, dass die beiden die Einstellung hatten, ja, wir müssen Gewinne erwirtschaften, aber in der Art und Weise, wie wir das tun, wollen wir eigentlich in unserem kleinen Unternehmen spiegeln, wie wir uns die Gesellschaft vorstellen. Und das bedeutet vor allen Dingen eben auch, dass die großen Herausforderungen, die wir als Gesellschaft haben, dass wir die nur dann hinbekommen, wenn wir auch innerhalb der Unternehmen an diesen Herausforderungen arbeiten. Und das sind in unserem Fall vor allen Dingen, also wir haben insgesamt 4 Säulen, auf denen das ruht bei uns. Und wenn man nach extern guckt, hat das zum einen etwas mit Umweltbewusstsein zu tun, der ökologischen Nachhaltigkeit. Unsere Gründer haben schon die allerersten Stifte, die allerersten Eddings waren nachfüllbar. Das war zu einer Zeit, da hat noch überhaupt niemand nachgefüllt und ehrlich gesagt auch heute wird noch nicht so viel nachgefüllt, in einigen Ländern schon, aber leider gerade in den Entwickelten noch viel zu wenig. Wir haben sehr früh schon unsere Produkte zurückgenommen, um sie zu recyceln, auch als das Ganze noch nicht wirklich, ich sag mal, Mainstream war. Einfach deswegen, weil es unseren Gründern wichtig war, dass wir eben möglichst wenig auf möglichst wenig Ressourcen zugreifen. Und wir wissen alle, spätestens seit den Zielen von Paris und wenn wir jetzt in Dubai gelernt, dass die auch so nicht mehr erreichbar sein werden, bedeutet das, wir müssen alle die Art und Weise, wie wir wirtschaften, radikal verändern, um den Ressourcenbedarf nach unten zu bekommen. Ansonsten werden wir die 1,5 Grad sowieso nicht unterschreiten und auch ansonsten wahrscheinlich weit darüber hinaus schießen. Das zweite Thema, um das es bei Edding immer ging, war auf der sozialen Seite, dass unser Produkt ja erstmal per se nicht so was Aufregendes ist, sondern es ist irgendwie so ein kleines Produkt, so ein Mitnahmeartikel, wenn man so will. Aber es wird ja dann, entsteht ja der Zauber, wenn Stefan Paul das Produkt in die Hand nimmt. Und seine Ideen, seine Gedanken, sein Wissen, was auch immer er teilen möchte, dann dadurch zum Ausdruck bringen kann. Und dieser Grundgedanke, dass jeder Mensch auch die Freiheit haben sollte, sich auszudrücken, das hat was mit Meinungsäußerung zu tun, aber auch viel mit Persönlichkeitsentfaltung. Das ist etwas, was uns auch, genau, Freiheit, richtig. Das ist uns etwas, was uns auch immer begleitet hat. Denn wir wollten bei Edding eben auch gerade diejenigen unterstützen, die vielleicht diese Freiheit nicht haben, aus welchen Gründen auch immer, entweder aus rechtlichen Gründen oder aus körperlichen Gründen oder sonstigen. Und auch das steht bei uns sehr stark im Mittelpunkt dessen, was wir tun. Und last but not least haben wir eine besondere Mitarbeitendenkultur bei uns und auch die wollen wir pflegen. Wir haben eine sehr hohe Mitarbeitendenzufriedenheit, die wir gerne erhalten wollen und darüber hinaus haben wir auch sehr engagierte Mitarbeiter, die auch wirken wollen nach draußen und auch das ist für uns ein Kernziel.
Darauf kommen wir vielleicht auch gleich nochmal, aber lassen Sie mich bitte mit der Nachhaltigkeit beginnen. Wie schaut's da im Detail aus, wenn man durch Ihre verschiedenen Geschäftsbereiche geht? Tatsächlich kennt man Edding und denkt man zunächst einmal an Stifte. Wie sieht's dort mit dem ökologischen Fußabdruck aus?
Ja, eine wichtige Frage. Ich habe eben schon angefangen, darauf zu antworten. Der Großteil unserer Produkte ist nachfüllbar. Das Wichtigste ist ja immer, oder der erste Schritt ist ja immer bei der ökologischen Nachhaltigkeit, ist ja Vermeidung. Vermeidung, Reduktion und dann Kompensation ist ja immer so dieser Dreiklang. Eine der wichtigsten Sachen, die wir immer versuchen, ist, dass letztlich jeder sein Edding am besten sein ganzes Leben nutzen sollte, indem er ihn nachfüllt. Man kann auch bei uns, irgendwann ist die Spitze abgeschrieben, dann kann man entsprechend auch Nachfüllspitzen bestellen. Und das war immer schon ein wichtiger Antrieb. Und dazu arbeiten wir mit alternativen Materialien, die wir in unseren Produkten einsetzen. Und das geht auch immer weiter. Wir sind jetzt gerade dabei, unsere Aluminiumprodukte auf Recycling-Aluminium umzustellen. Das reduziert den CO2-Aufwand gerade auch bei unseren Aluminiumhülsen massiv. Dieses ins permanente Denken reinzubringen, in jede unserer Aktivitäten, in jeden unserer Prozesse, das steht im Kern dessen, was wir uns da vorgenommen haben. Da gibt es dann auch konkrete Ziele. Wir wollen über die nächsten Jahre bis 2026 3.000 Tonnen CO2 aus unserem System nehmen quasi und entsprechende Reduktionen hinbekommen. Und da sind wir auch ganz gut auf dem Weg und ganz positiv, dass wir das hinkriegen, vielleicht sogar darüber hinausgehen können.
Und welche Geschäftsbereiche haben Sie außerdem der Stifte noch definiert?
Also wir haben bei Edding generell denken wir immer darüber nach, wie bringt man, ne, ich habe es ja gesagt, es geht um das Thema Ausdruckskraft. Das heißt, wie bringt man letztlich eben Wissen, Gedanken, Kreativität auf Oberflächen und das gerne mit Farbe. Und von daher haben wir bei uns im Sortiment eben nicht nur Stifte, sondern wir haben entsprechend auch Spraydosen. Wir haben ein eigenes Tätowierstudio. Wir haben aber auch Industriedrucker, sogenannte Compact Printer. Wir haben dazu auch die Oberflächen selber. Das heißt, bei uns unter der Marke Legamaster vertreiben wir auch Flipcharts, interaktive Boards, Whiteboards, E-Screens. Also letztlich alles, wo es darum geht, Gedanken irgendwie auszudrücken, auf Oberflächen zu bringen, gehört in unser Portfolio, in das, was wir tun.
Macht sich bei Ihren Produkten die demografische Entwicklung in irgendeiner Form bemerkbar?
Ja, die demografische Entwicklung auch, vor allen Dingen aber natürlich das damit verbundene, veränderte Nutzerverhalten. Ne? Gerade so das Thema Digitalisierung ist natürlich etwas, was den Einsatz unserer Produkte, wir haben digitale Produkte, aber der Großteil unseres Geschäfts hängt letztlich auch immer noch an analogen Produkten. Und da ist es natürlich so, dass sich Anwendungen immer wieder erneuern und auch teilweise digitalisieren. Und da gilt es für uns, immer am Puls der Zeit zu sein, frühzeitig entweder mit dabei zu sein, wenn neue Lösungen entstehen und mitzuentwickeln, oder aber auch manchmal anzuerkennen, dass es vielleicht eine Alternativlösung gibt, die besser ist als unser Produkt. Und dann müssen wir eben entsprechend auch kreativ sein und gucken, welche Einsatzfelder gibt es vielleicht noch. Das war aber auch schon immer so. Eines unserer ersten großen Wachstumsfelder, als wir 1960 angefangen haben, war in der professionellen Logistik, weil damals gab es nicht so richtig was für Kartonbeschriftung und das war in dem Zusammenhang ein boomender Markt. Jetzt weiß man heute, in der professionellen Logistik wird nicht mehr mit Markern gearbeitet oder nur noch sehr wenig, sondern mit, weiß ich nicht, Barcode-Aufklebern oder RFID-Chips oder wie auch immer. Und dann gibt's eben auch mal, dass so eine Anwendung komplett verschwindet und dann müssen wir uns neue Dinge einfallen lassen.
Und können Sie bitte noch mal ein Beispiel vielleicht auch aus Ihrem Produktportfolio nennen, wo dann die Digitalisierung mittlerweile schon Einzug gehalten hat?
Ja, ich habe es ja eben gesagt, wir haben interaktive Screens, die wir einsetzen, die quasi das Whiteboard ersetzen, auch immer mehr an Schulen, Universitäten. Weiß nicht, wie es bei Ihnen aussieht.
Oh, ja, könnte so noch mehr sein, glaube ich.
Könnte noch mehr sein, genau. Ja, die da gibt's einige Länder, die einen Schritt weiter sind als wir in Deutschland. Aber wir haben auch auf der Seite der analogen Markierung immer mehr Schnittstellen ins Digitale. Ich habe vorhin über die Compact Printer gesprochen. Das sind Drucker, die natürlich mit analoger Tinte arbeiten, aber auf der anderen Seite direkt eingebunden werden können in ein Industrie 4.0 Umfeld. Das heißt, da müssen wir die Software-Seite dann immer auch gleich mitdenken.
Und gibt es eigentlich eine Konjunkturabhängigkeit auch des Marktes für Schreibwaren im weitesten Sinne, wie Sie ihn eben beschrieben haben?
Ja, die gibt es. Glücklicherweise haben wir ein gewisses internes Hedging da, was unsere verschiedenen Sortimente und Zielgruppen angeht. Ich nehme mal das Beispiel, als Corona losging, hatten wir natürlich einen mehr oder weniger Zusammenbruch des Bürogeschäftes, weil die Menschen ja nicht mehr ins Büro gegangen sind. Insofern ist das auch etwas, das war natürlich ein Extremfall, aber das kennen wir auch aus der Vergangenheit, gerade eben wenn Arbeitsplätze verschwinden, dann verschwindet damit auch der Bürobedarf für diese Arbeitsplätze. Auf der anderen Seite haben wir eben aber auch ein Kreativsortiment für so kreatives Gestalten zu Hause, alles rund um Basteln im weitesten Sinne. Das sind dann Bereiche, die normalerweise in diesem Fall wachsen. Ne? Also gerade in der Corona-Zeit, die Menschen waren zu Hause, konnten nicht reisen, dann wurde eben mehr gebastelt und auch dann, wenn man eben, keine Ahnung, eben den Platz nicht mehr an seinen Arbeitsplatz gehen kann, dann ist das häufig eben auch eine günstige Art und Weise, dann vielleicht statt des Urlaubes, den man sich nicht mehr leisten kann. Insofern gibt es da auch schon unterschiedliche Bereiche, die in unterschiedlicher Art und Weise eben mit der Konjunktur korrelieren oder eben gerade nicht.
Ich vermute mal, Deutschland ist der stärkste Markt, der Heimatmarkt, aber auch wahrscheinlich der stärkste Umsatzbringer. Sie sind aber eben auch international aufgestellt. Unterscheidet sich eigentlich die Nutzung von Arbeitsmaterialien in Deutschland von derjenigen im Ausland? Oder hat auch da die Globalisierung dazu geführt, dass die Arbeitswelten immer homogener werden?
Ja, es kommt schon zusammen, aber es gibt immer noch spezifische Bereiche, die dann auch sehr unterschiedlich sind. Das hat manchmal so profane Dinge wie, dass sich in bestimmten Ländern Menschen daran gewöhnt haben, dass die Kappe die Farbe des Stiftes anzeigt und in anderen ist es der Schaft, der die Farbe des Stiftes anzeigt. Manchmal ist es aber, sind es aber auch solche Dinge. Ich habe vorhin über das Nachfüllen gesprochen. Ne? Wenn ich Länder für uns, die wichtig sind, sind zum Beispiel die Türkei oder auch Kolumbien, da wird enorm viel nachgefüllt, weil das Verhalten, in dem Fall ist es auch ehrlich gesagt viel über die Schulen getrieben, ist dann auch entsprechend etabliert, weil zum Beispiel der Hausmeister auch dafür zuständig ist, die Stifte in den Klassenräumen nachzufüllen über Nacht. Und dadurch hat man, etabliert man natürlich eben auch so eine gewisse Kultur. Und dann gibt es auch bestimmte Dinge, die in einigen Ländern ausgeprägt sind, die es woanders gar nicht so als Kultur gibt. Klassisch in Deutschland ist ein sehr großer Moderationsmarkt, also wirklich mit diesen Moderationswänden, an die dann entsprechend eben auch mit den jeweiligen Moderationskarten und sowas gearbeitet wird. Das ist dann wieder etwas, was dann auch in Deutschland sehr spezifisch ausgeprägt ist und in anderen Ländern deutlich weniger. Also es gibt schon immer noch Unterschiede, aber klar, die großen Trends, wenn man sich so Arbeitsmethodiken anguckt, die über die letzten Jahre entstanden sind, wenn ich so an Scrum oder Agile oder Design Thinking denke, das sind Dinge, die häufig dann auch global oder zumindest international funktionieren.
Versuchen Sie diese Trends irgendwie zu erforschen und wenn ja, wie machen Sie das?
Ja, das machen wir. Dafür haben wir sogar einen eigenen Bereich, der sich damit beschäftigt, weil das natürlich für uns ein zentral wichtiger Teil ist. Wir wollen ja im besten Fall daran sogar mitwirken. Wir sagen immer, wir wollen an der Stelle auch gerade für alle das, was rund um New Work jetzt passiert, auch ein logischer Go-To-Partner werden für unsere Handelskunden, aber auch für die Endkunden. Das heißt, wir müssen eben sehr, sehr früh da dabei sein. Und dafür haben wir ein eigenes Team, das sehr stark nach draußen guckt, mit Universitäten im Austausch ist, mit guckt, welche Startups entstehen und da entsprechend in Kollaborationen einsteigt. Das ist schon auch ein sehr, sehr wichtiges Thema für uns, ja.
Ja. Der Markenkern, zumindest für die meisten, die den Namen Edding hören, sind Stifte im weitesten Sinne. Sie haben jetzt schon gesagt, eher Beschriftungslösungen. Das geht ja noch mal ein bisschen darüber hinaus. Aber wie weit kann man sozusagen die Produktdiversifikation Ihres Erachtens treiben, ohne diesen Markenkern jetzt signifikant zu verwischen? Könnt auch anders fragen, wird es immer, soweit wir voraussehen können, wird es immer Stifte geben? Oder kann man sich Edding auch als ein Unternehmen vorstellen, das überhaupt keine Stifte mehr im Sortiment hat?
Naja, wenn keiner mehr Stifte braucht, dann gibt es hoffentlich Edding immer noch als ein Unternehmen mit anderen Sortimenten. Trotzdem ist es so, dass, da haben Sie vollkommen recht, dass jeder natürlich auch gerade so Edding auch mit dieser klaren Ikonografie diesen Stift im Kopf hat, wenn man den Namen nennt. Und darauf versuchen wir natürlich auch immer wieder aufzubauen. Und wann immer wir uns in neue Bereiche begeben, testen wir auch mit den Endkonsumenten, okay, gibt es da eine Logik? Traut uns der Endkonsument das entsprechend auch zu? Das ist immer so der erste Punkt, um genau dieser Verwässerung vorzubeugen. Das ist schon okay, dass die erste Reaktion mal ist, okay, das gibt's auch von Edding. Aber wichtig ist dann, wenn es darum geht, die jeweiligen Eigenschaften des Produktes, dass dann eben kommt, das traue ich Edding zu. Das funktioniert dann trotzdem nicht immer hinterher, weil natürlich auch viele Faktoren da rein spielen, aber wir passen schon sehr, sehr genau auf, dass wir eben diese Verwässerung nicht riskieren, was eben ein Risiko ist, wenn man diese Strategie verfolgt, wie wir, dass wir eben sagen, okay, wir dürfen diese Abhängigkeit vom Stift aus den von Ihnen genannten Gründen eben auch nicht ewig auf diesem Niveau beibehalten.
Gibt es irgendwie eine Zahl, dass Sie gesagt haben, unser Produktportfolio darf nicht mehr als x Einzelprodukte umfassen, oder hängt das eben von der inneren Logik ab?
Ja, das hängt von der inneren Logik an. Das ist natürlich auch irgendwann eine Effizienzfrage.
Genau.
Ne? Also das ist sicherlich etwas, wo wir uns immer wieder auch hinterfragen müssen. Ne? Und sicherlich ist unser Geschäftsmodell, wie wir es im Moment betreiben, sehr, sehr aufwendig. Das sieht man auch, wenn man sich unsere Gewinn- und Verlustrechnung anguckt, dann sieht man eben auch, wir betreiben schon sehr, sehr viel Aufwand in den Personal- und in den Sachkosten, weil wir eben sehr spezialisiert sind. Ne? Weil es auch unser Anspruch ist, für Kunden eben auch spezielle Produkte bereitzustellen. Das hat aber eben seine Grenzen in der Effizienz, weil irgendwann ist man eben sehr, sehr kleinteilig und dann wird auch der Aufwand, den man auf gerade diesen Kleinserien betreibt, irgendwann sehr, sehr groß, weil die müssen natürlich trotzdem im System gepflegt werden und sie müssen im Lager liegen und so weiter und so fort. Und von daher ist es immer wieder auch ein Austarieren. Es ist Teil unserer Strategie, dort eben auch der Spezialist zu sein für diese Lösung. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich am Ende sehen, ne, das hatten wir ja quasi am Anfang unseres Gesprächs, wir brauchen eben schon auch eine profitable Grundlage, um weiter existieren zu können.
Und sind die Margen in Ihrem Business tendenziell stabil geblieben? Sind sie rückläufig im Laufe der Zeit?
Es kommt natürlich immer auf Sortiment an. Es gibt schon Sortimente, die auch sehr stabil sind, weil sie zum Beispiel in kritische Prozesse eingebunden sind. Dann kann man sich vorstellen, dass so ein Produkt, das ein paar Euro kostet, das einmal in so einem, gerade in so einem Herstellungsprozess zum Beispiel drin ist, dass das normalerweise nicht ernsthaft, ich sage jetzt mal, geshoppt wird. Und dann gibt es wieder andere Bereiche, wo vielleicht die Qualität auch nicht ganz so wichtig ist. Und da haben wir über die Jahre schon sehr, sehr viel auch Margendruck gesehen, Preisdruck gesehen, den es eben über den Wettbewerb dann entsprechend mit günstigeren Produkten im Markt auch gibt. Von daher, wenn man sich's über Zeit angeht, haben wir schon ein paar Margenprozentpunkte verloren. Muss man auch sagen, dass dort auch die Inflation der letzten Jahre nicht wirklich geholfen hat, weil entsprechend wir auf der Einstandsseite eben gesehen haben, wir haben teilweise exorbitante Entwicklung der Rohstoffkosten gehabt und auf der anderen Seite war es eben nicht so einfach, diese 1:1 an den Markt weiterzureichen.
Und Ihre Kunden sind die großen Händler von zum Beispiel Bürobedarf oder arbeiten Sie auch direkt mit zum Beispiel Industrieunternehmen zusammen, die Ihre Produkte in Ihrem Produktionsprozess einsetzen?
Ja, das beides in dem Fall. Wir haben tatsächlich extra Berater, die zu Industrieunternehmen gehen, um eben den richtigen Einsatz zu beraten. Das Geschäft läuft allerdings in den weitaus meisten Fällen dann über einen Händler, der dann entsprechend diese Kunden beliefert und dann auch die Prozesse vorhält, um, keine Ahnung, Kostenstellenbelieferung zu machen oder was es auch immer braucht. Und natürlich macht es auch Sinn, für die Unternehmen gebündelt einzukaufen und nicht für jedes Einzelsortiment dann einen eigenen Lieferanten zu haben. Aber wir haben eben entsprechend unsere Berater draußen, die Projekte beraten, zum Beispiel, wenn es so um visuelle Kommunikationsausstattung geht, aber die eben auch den Einsatz von unseren Stiften und Ähnliches oder auch den Industriedruckern dann vor Ort in der Fläche, entweder im Büro oder in der Fertigung, dann mit den jeweiligen Anwendern diskutieren und die richtigen Lösungen auswählen.
Und dann gibt es auch Innovationsimpulse vom Kunden, dass man da
regelmäßig
ein bestimmtes Problem identifiziert, wo Sie sagen, ja, das wäre vielleicht auch für uns dann der Impuls, nochmal weiterzuentwickeln.
Das ist eine der wichtigsten Innovationsquellen, absolut. Das war schon immer so. Und dadurch entstehen manchmal eben auch sehr spezifische Produkte. Wir haben einen Aerospace-Marker bei uns, der tatsächlich mal mit der British Aerospace entwickelt wurde, weil dann eben eine besondere Anforderung war für eine Kennzeichnung in der Fertigung, die in dem Fall dann eben besonders korrosionsarm und so weiter sein musste. Und dann springt unsere Produktentwicklung an und dann gucken wir, dass wir das die Lösung für das die jeweilige Problem des Kunden dann hinbekommen.
Mhm. Kommen wir vielleicht nochmal zur S-Komponente der Nachhaltigkeit und auf die Mitarbeitenden, hatten Sie ja schon hingewiesen. Wie sehen denn die Mitarbeitenden Ihren Transformationskurs? Ist derjenige, der bei Edding anfängt, schon sozusagen mehr der Nachhaltigkeit gewogen als andere oder müssen Sie noch stark Aufklärungsarbeit leisten?
Generell ist es so, ich habe es ja schon gesagt, dass wir es in der DNA schon seit unserer Gründerzeit hatten, dass gerade das Thema der ökologischen Nachhaltigkeit sehr, sehr wichtig ist. Wir gehen jetzt sicherlich noch mal einen Schritt weiter, weil wir im Moment von unseren Mitarbeitenden dann eben auch verlangen, dass jede Entscheidung, jeder Prozess nicht nur in Bezug auf die ökonomische Nachhaltigkeit, also auf die Profitabilität hin überprüft wird, sondern entsprechend auch noch auf die anderen Nachhaltigkeitssäulen. Das heißt, die interne, die soziale und die ökologische. Und das ist schon eine Herausforderung, weil es gibt natürlich Projekte, wo man sagt, okay, die sind vielleicht ökonomisch super attraktiv, aber sie, keine Ahnung, haben zum Beispiel einen sehr schlechten CO2-Fußabdruck oder ähnliches. Und dabei müssen wir im Moment auch noch unterstützen, insofern, dass wir noch Systeme aufbauen müssen, die eben helfen, entsprechend Entscheidungen zu fällen. Wie priorisieren wir, wie wägt man auch eine Sache gegen die andere ab? Ne? Also wir messen schon sehr genau auch, was kostet uns die Einsparung einer Tonne CO2 und danach können wir dann die verschiedenen Projekte auch intern priorisieren und ranken. Grundsätzliche Kultur diesbezüglich ist aber sehr, sehr offen und positiv. Also unsere Mitarbeitenden wollen auch gerade in dem Bereich sehr aktiv sein und Sie haben es auch gerade angesprochen und natürlich gerade, wenn wir jetzt neue Mitarbeitende dazunehmen, wenn wir Auszubildende suchen oder ähnliches, dann ist das natürlich ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Im Übrigen nicht nur bei Hunter, wichtige Stelle im Finanzbereich sind wir dabei nachzubesetzen und da gehört das genauso dazu, dass wir dann Menschen suchen, die diesen Nachhaltigkeitsgedanken und ehrlich gesagt auch die Nachhaltigkeitskompetenz, die es braucht, dann mitbringen.
Und Sie haben gesagt, die Werte der Mitarbeiterzufriedenheit sind hoch. Vielleicht noch zwei andere Größen mal hinterfragt. Bekanntheitsgrad und Image der Marke. Gibt es da eigentlich noch Steigerungsmöglichkeiten, gerade was den Bekanntheitsgrad angeht? Ich würde mal vermuten, dass das ja ein Produkt ist, was ganz viele eben auch aus eigenem Erleben kennen.
Ja, also zum einen muss man natürlich immer ein bisschen unterscheiden wir sind ja nicht in allen Märkten als Marke so bekannt, wie wir das in Deutschland oder vielleicht in den Niederlanden oder Österreich, der Schweiz oder Spanien oder so sind. Das heißt, in international ist da noch eine Menge Raum, auch für die Markenbekanntheit. Für uns ist im Moment aber das Kernthema auch, wofür sind wir eigentlich bekannt, ne? Und wir haben es vorhin schon gesagt, es ist erstmal super, dass wir für den Stift stehen. Aber uns geht es eben auch darum, unsere Kundinnen und Kunden dadurch zu überzeugen, wofür stehen wir eigentlich als Unternehmen. Und das ist etwas, was nicht in der Breite bekannt ist. Also die meisten Menschen kennen eben den Stift, aber wissen nicht unbedingt, was dahinter steht. Von daher ist die Arbeit in unserer Markenführung und in unserem Bereich Brands und Communication dann eben auch sehr stark darauf ausgerichtet, dass wir eben zeigen, okay, wofür stehen wir als Unternehmen.
Dritte Säule der Nachhaltigkeit ist die Governance. Da wollte ich Sie fragen, welche Vorteile Ihnen denn die Rechtsform der AG bringt, wo doch, wenn ich es richtig weiß, 100% der Stammaktien im Familienbesitz sind.
Das ist korrekt. Also zum einen haben wir nicht nur Stammaktien, sondern auch Vorzugsaktien. Die werden eben frei gehandelt in Frankfurt und Hamburg. Aber die Frage dahinter, was bringt uns eigentlich governance-seitig die Börsennotierung? Auf der einen Seite sind es schon Kosten, die damit verbunden sind. Das darf man nicht vergessen. Und natürlich auch eine hohe Transparenzpflicht. Auf der anderen Seite ist es aber so, gerade für ein Familienunternehmen, dass es eben auch für eine Good Governance sorgt, ne? Gerade durch diese Transparenzpflichten, durch die sehr, sehr penible Prüfung, der wir eben entsprechend unterliegen, ist es eben so, dass das, was Familienunternehmen ja manchmal nachgesagt wird, dass vielleicht hier und da dann doch die Familie vorgeht und im Zweifel doch der Griff in die Unternehmenskasse passiert, das ist halt bei uns entsprechend nicht möglich. Unsere Finanzprozesse sind exzellent. Wie gesagt, insofern ist das sicherlich einer der Vorteile, den die Börsennotierung dann auch mit sich bringt.
Auf der anderen Seite wird ja immer hervorgehoben, dass Familienunternehmen sehr langfristig orientiert sind in ihrem Handeln. Und da würde mich interessieren, ob es ein, zwei konkrete Beispiele gibt, an denen man zeigen kann, dass sich Ihr Unternehmen vielleicht von anderen börsennotierten Unternehmen in der Beziehung zumindest abhebt, dass es also doch langfristiger denkt.
Ja, ich glaube, dass eine der wichtigen Sachen ist, dass wir Dinge aus Überzeugung tun, ohne diesen direkten Gedanken, es muss sich innerhalb von kurzer Zeit wieder auszahlen. Ich habe vorhin schon die Beispiele gebracht, dieser Einsatz gerade für die ökologische Nachhaltigkeit. Wie gesagt, damals hat man noch nicht von ökologischer Nachhaltigkeit gesprochen, sondern wahrscheinlich eher von Umweltbewusstsein und wurde dafür hier und da belächelt, ist eben etwas, was wir schon immer bei uns gemacht haben. Und wenn so ein Produkt dann eben nachfüllbar ist, dann bedeutet das gleichzeitig, dass es auch aufwendiger ist zu produzieren und dass natürlich auch die Frage steht, okay, wenn jemand nachfüllt, ist das eigentlich ökonomisch dann genauso attraktiv, wie wenn jemand wegschmeißt und neu kauft? Und das sind eben Dinge, die wir von Anfang an aus Überzeugung gemacht haben, weil wir gesagt haben, okay, wir sehen das als unsere Verantwortung. Daneben bin ich auch davon überzeugt, irgendwann wird es sich auszahlen, aber eben teilweise nicht in den Payback-Zyklen, die man vielleicht bräuchte, wenn man jetzt rein dem Börsendiktat unterlegen wäre. Das wissen aber eben auch unsere Aktionärinnen und Aktionäre, sowohl die Familienaktionärinnen und Aktionäre wie auch die anderen, dass wir eben entsprechend diese langfristige Orientierung haben. Und auch unsere jetzige Strategie beinhaltet viele Dinge, die sich nicht unmittelbar auszahlen. Ich habe vorhin gesagt, wir stellen jetzt gerade auf Recycling-Aluminium um. Das wird uns einen relevanten Betrag kosten. Da sind wir sicherlich sechsstellig. Den werden wir nicht unmittelbar wieder zurückbekommen, indem wir sagen, okay, dann müssen die Kundinnen und Kunden eben entsprechend mehr bezahlen. Das wird so einfach nicht funktionieren. Das gibt der Markt noch nicht her. Ich bin davon überzeugt, mittelfristig wird es so sein, weil wir zum einen den Druck bekommen werden aus der Regulative, weil sich die Gesetzgebung entsprechend ändern wird und Unternehmen eben auch zu Recht dann dafür bezahlen müssen, was wir vielleicht im Moment noch als freie öffentliche Güter sozusagen in Anspruch nehmen. Und zum Zweiten bin ich fest davon überzeugt, dass auch die Konsumentinnen und Konsumenten ihr Verhalten dementsprechend anpassen werden und irgendwann die Produkte auch danach auswählen werden. Aber erstmal ist es eine Überzeugungstat und erstmal ist es etwas, wo wir sagen, okay, kurzfristig können wir da keinen ökonomischen Payback rechnen.
Dann würde ich gerne noch zwei, drei persönliche Fragen stellen. Sie haben es bereits erwähnt, Ihr Vater war vor 60 Jahren einer der beiden Unternehmensgründer. War für Sie immer klar, dass Sie einmal bei Edding eintreten würden?
Die Frage ist so ein bisschen, was immer heißt. Ja, also mein Vater hat mich das erste Mal gefragt, da war ich glaube ich 15, ob ich mir vorstellen kann, ins Unternehmen zu kommen. Und mit 15 hat man ja überhaupt gar keine Vorstellung, was man sich so noch so vor sich hat. Und damals habe ich ihm geantwortet, boah, alles, was ich weiß, ich finde das Unternehmen irgendwie cool. Und ich durfte ja auch mit meinem Vater immer mit und auf Geschäftsreise und in der Fertigung rumstromern und so weiter und so fort. Das war schon irgendwie alles cool. Hatte dann aber eine Phase, wir sind jetzt auch sehr sehr naturnah als Familie, wo ich eigentlich mir sicher war, es geht eher Richtung Tierarzt. Das waren auch so meine ersten Praktika. Und mein Vater hat das auch immer sehr unterstützt und hat gesagt, du mach das, was wirklich folge deinem Herzen an der Stelle. Nachher ist es dann doch so gewesen, dann habe ich erstmal Jura studiert und habe gesagt, okay, mal ein bisschen breiter und vielleicht auch so ein bisschen wissenschaftlich mich mal etwas wenigstens in die Bibliothek verkriechen. Das war dann aber auch nicht so lange und dann habe ich nebenbei schon mein BWL-Vordiplom gemacht und bin dann in die USA für ein MBA gegangen und noch für ein Master in International Management. Und dann kam irgendwo so die Zeit, wo ich gemerkt habe, okay, alles, was ich lerne, das wende ich im Kopf auf Edding an. Und dann gab es aber immer noch nicht so einen richtigen Plan und dann kam aber irgendwann so ein Trigger, dass mein Vater dann aufgehört hat im operativen Geschäft und dann kamen da externe Vorstände und wie es manchmal so ist in Familienunternehmen, dieser Übergang war etwas holprig, da hatten wir dann viele Wechsel und irgendwann ging wieder ein Vorstand und ich war zu der Zeit gerade als Berater im Mittleren Osten und dann rief mein Vater an und sagte, Mensch, kannst du dir nicht doch vorstellen, jetzt zu kommen? Da war ich erst 29. Und da habe ich dann zwei Nächte gebraucht und mit meiner Frau lange darüber diskutiert, okay, machen wir das jetzt? Und dann war das so der Trigger und dann kam die Entscheidung. Also ich würde sagen, es war im Hinterkopf, es war nie ein Zwang, aber irgendwie hat sich's irgendwann richtig angefühlt und so ist es auch seitdem.
Und was macht Ihnen an Ihrem Job die meiste Freude?
Die meiste Freude am Job, oh, das ist gar nicht so einfach, auf wenige Dinge zu reduzieren. Aber ich glaube, eine der Sachen, die es immer ausgemacht hat, ist die gemeinsame Sache. Also das, ne, was wir im Moment gerade auch wieder unter diesem Profit-For-Gedanken bündeln, zu sagen, okay, wir haben hier einerseits mit eine große Möglichkeit bekommen, die unsere Gründer uns mitgegeben haben, nämlich mit einem Unternehmen eben eine Wirksamkeit auch zu erzielen. Und das mit einem coolen Team auf den Weg zu bringen und mit Menschen, die Bock haben, in die gleiche Richtung eben diesen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, das ist etwas, was mich schon sehr, sehr motiviert. Wenn das dann noch, wie bei Edding, in einem internationalen Kontext stattfinden kann und darüber hinaus mit echt coolen Produkten, dann ist es schon eine sehr runde Sache.
Diejenigen Studierenden, die sich jetzt schon dem Berufsleben nähern, fragen uns ab und an, was sind die wichtigsten Eigenschaften, um sich zukünftig in der Praxis zu bewähren? Wie würden Sie die Frage beantworten?
Ich glaube, dass am Ende sind es wahrscheinlich, würde ich drei Dinge sagen. Ich glaube, dass das Thema Resilienz ein sehr, sehr großes ist, ne? Eben die Fähigkeit, auch mit unvorhergesehenen Veränderungen umzugehen, ist etwas, woran wir uns sowieso alle gewöhnen werden müssen. Das zweite Thema ist, das ist eng damit verknüpft, eine große Offenheit für Neues zu haben und auch eine Neugier, sich mit neuen Dingen zu beschäftigen. Wir wissen alle, mit welcher Geschwindigkeit sich Arbeitsmittel und Ähnliches ändern. Und das dritte große Thema ist die Nachhaltigkeit, ne? Und gerade ist sowohl die ökologische wie die soziale Nachhaltigkeit. Die großen gesellschaftlichen Herausforderungen werden vor dem Arbeitsleben nicht Halt machen. Wir werden es nur hinbekommen und der Druck wird immer mehr steigen, dass auch die Unternehmen dabei sind und dafür brauchen sie die Mitarbeitenden. Und die sind jetzt schon rar gesät am Arbeitsmarkt. Wir sind alle durch die Universität gelaufen und in meiner Zeit war es dann eben so, dass man gesagt hat, okay, davor schon musste man irgendwie so die Grundlagen der Betriebswirtschaft beherrschen und dann kam irgendwann so das Thema, ja, jetzt muss man Englisch sprechen und sich eben auch nicht nur Englisch sprechen, sondern eben auch kulturell in einem internationalen Umfeld bewegen können. Das ist heute alles Standard. Was uns jetzt fehlt, ist die Nachhaltigkeitsausbildung. Die haben wir nicht bekommen, als wir an der Universität waren. Und das wird einen riesen Unterschied machen. Menschen, die nicht nur mit der richtigen Motivation, sondern vor allen Dingen auch mit dem knallharten Wissen darüber, wie haben wir denn eine Chance, unser System, unser wirtschaftliches System umzubauen, so dass es eben auch regenerativ funktioniert und nicht mehr nimmt, als es wieder zurückgibt ins System. Das wird das dritte große Thema sein, das sich jede Studierende widmen sollte.
Da sind wir gerade dabei, unsere Studiengänge doch sehr stark umzuändern, um genau das zu integrieren, auch praktisch in jede Ausrichtung des Fachs, also VWL, BWL und dann nochmal jede Funktion, das bestimmt tatsächlich auch unsere eigenen Veränderungsprozesse.
Das ist gut zu hören.
Jetzt haben wir uns ganz viel unterhalten über wirtschaftlichen Wandel, über Transformation. Jetzt komme ich zur letzten Frage, die eigentlich keine Frage ist, sondern bitte um eine Satzergänzung. Wenn es einen Satz gäbe, der würde mit dem Begriff der Transformation beginnen, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie ergänzen?
Transformation. Man kann es noch so viel studieren, man kann noch so viel Bücher darüber lesen. Am Ende muss man selber erleben, was es bedeutet und sicherlich auch seine eigenen Fehler dabei machen, um es irgendwann richtig gut zu machen.
Dann, lieber Ledermann, ganz herzlichen Dank, dass wir heute von Ihren Erfahrungen profitieren durften, Ihren Puls fühlen durften an dieser Stelle. Und man kann Ihnen ja und Ihrem Unternehmen nur ganz viel Erfolg und Glück wünschen, diesen transformativen Weg weiter zu beschreiten. Herzlichen Dank für heute und alles Gute für Sie.
Vielen Dank fürs sehr interessante Gespräch.